Als ich getauft wurde, habe ich ein schriftliches Taufbekenntnis bekommen. Das habe ich dann unterschrieben und habe ich natürlich zu Hause aufbewahrt. Und darin steht unter anderem, dass ich, der Täufling, durch Umkehr und Glauben die Vergebung der Sünden und die Gewissheit der Gotteskindschaft empfangen habe und dass ich dies durch die Taufe vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bezeuge. Also in dieser Taufe bezeugen wir also vor der sichtbaren Welt, das sind diejenigen, die bei der Taufe dabei waren damals bei mir, und der unsichtbaren Welt, dass wir eben verstanden haben, dass Jesus Christus unsere Sünden vergeben hat und uns ein neues Leben geschenkt hat. Das ist eben die Wiedergeburt. Im Folgenden wollen wir uns jetzt mit dieser unsichtbaren Welt, die im Taufbekenntnis eben erwähnt wird, befassen. Und bevor wir das tun, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir einfach immer und immer wieder danken, Herr, dass wir dich kennen dürfen, Herr, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen, dass wir wissen dürfen, gewiss sein dürfen, dass du unter uns bist, mit deinem Heiligen Geist, denn dort, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, bist du mitten unter ihnen, Herr. Und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, bist du mit uns allen, öffne du unser Herz und unsere Ohren für das, was du uns sagen möchtest, Herr, und sei du auch mit mir, dass ich das, was du mir aufs Herz gegeben hast, auch wirklich vorbringen kann. Herr, ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Für viele Menschen, die sich als besonders rational bezeichnen, ist so etwas wie die unsichtbare Welt natürlich irgendeine Spinnerei. Dabei vergessen sie allerdings, dass es überall unsichtbare Dinge in Anführungs- und Schlusszeichen hat. Oder hat jemand von euch schon den Strom gesehen oder die Luft, die wir jetzt gerade einatmen, die sieht man ja auch nicht. Oder die Liebe? Nein, natürlich nicht. Das heißt ja aber nicht, dass diese Dinge nicht gibt, sondern es gibt sie natürlich und da zweifelt ja auch kein Mensch daran. Es gibt auch Tiere, vor allem die Raubvögel, die haben unglaublich gute Augen, also für unser Verständnis geradezu unglaublich. So Steinadler, Falken oder Habichte, die haben wahrlich super Augen und ihr Sehvermögen ist ja auf die Jagd ausgerichtet. Die müssen nicht so gut sehen, um Bücher zu lesen oder weiß ich was, sondern damit sie ihre Beute finden können, damit sie ihre Sturzflüge, da ein Turmfalke, da der, ich glaube, das schnellste Tier der Welt mit über 300 Stundenkilometer, saust der auf den Boden entgegen und kann seine Beute, eine Maus aus etwa 500 Meter absolut scharf erkennen und gleichzeitig noch die Umgebung quasi wie scannen, damit er nicht in ein Hindernis hineinfliegt. Und was eigentlich extrem ist, das habe ich auch nicht gewusst, dass manche Raubvögel können ultraviolettes Licht sehen und wahrnehmen und sie sehen deshalb den Urin von Mäusen oder von anderen Beutetieren als leuchtende Spur. Und je mehr das leuchtet, desto frischer ist offenbar der Urin und das gibt den Raubvögeln dann auch einen Hinweis, wo sie erfolgreich da auf die Jagd gehen können. Für uns Menschen dagegen ist ultraviolettes Licht ja nicht sichtbar und trotzdem ist es real und niemandem käme es in den Sinn, dies als bloße Spinnerei abzutun. Und genauso ist es mit all den segensreichen und vielleicht weniger segensreichen Wellen, von denen wir umgeben sind. Gerade jetzt in diesem Saal, da gibt es Radio- und Fernsehwellen, dann fürs Handy G4 und G5. wählen. Dann haben wir ein Wi-Fi hier drin auch. Und auch meine, das ist ja, mein Mikrofon oder Headset ist ja auch, geht der Ton auch per Wellen durch diesen Saal. Würden wir nun ein Radio zum Beispiel einschalten und auf die entsprechenden Frequenzen einstellen, dann würden wir etwas hören und dann würden wir eben sehen, dass da offenbar wirklich Wellen vorhanden sind. Das wäre der Beweis eben dieser Wellen. Und wenn wir die Existenz dieser Wellen auch nicht sehen, so können wir daran glauben, dass sie da sind. Und so verhält es sich auch mit der unsichtbaren Welt, mit der wir uns beschäftigen wollen, nämlich die, wie sie uns in der Bibel beschrieben sind. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus in Kapitel 4, in den Versen 17 und 18, und zwar wie wenn das das Selbstverständlichste der Welt wäre, dass wir auf das Unsichtbare schauen. Wir lesen dort: Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Für Paulus war die unsichtbare Welt die wahre Welt, die, worauf es wirklich ankommt und welche die Realität der sichtbaren Welt noch weit in den Schatten stellt. Er wusste natürlich auch, dass die unsichtbare Welt eben die viel wichtigere ist und dass sie unsere Welt, unsere 3D-Welt, sage ich jetzt mal, in einem weit höheren Maße beeinflusst, als das den allermeisten Menschen, auch vielen Christen vielleicht, bewusst ist. So stellt der gleiche Paulus im Epheserbrief die Dinge dann auch unmissverständlich klar. Wir lesen in Kapitel 6, im Vers 12: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus ist also davon überzeugt, dass es in der Welt zwei entgegengesetzte Bereiche gibt. Zum einen die Welt, die griechisch Kosmos heißt, das brauchen wir ja auch, dieses Wort. Und Kosmos bezieht sich in den meisten Fällen auf die bewohnte Erde und die Menschen, die Menschen, die auf der Erde leben. Und Paulus meint damit die Menschen, die fern von Gott leben und sich nicht Gottes Einfluss aussetzen mögen, sondern sich von anderen Einflüssen bestimmen lassen. An anderer Stelle lesen wir ja, also in Johannes 17, dass wir Christen zwar in dieser Welt, in diesem Kosmos leben, aber eigentlich nicht von dieser Welt sind. Es geht Paulus darum, zu zeigen, dass dieser Bereich, dieser Kosmos, sich nicht von Gottes Geist bestimmen lässt, was in der Folge natürlich auch entsprechende Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite ist das Reich Gottes, wo Gott im Himmel und auf der Erde regiert. Und zu diesem Bereich gehören die Menschen, die Jesus Christus durch den Glauben an ihn angenommen haben, die sich durch Jesus Christus vom Geist Gottes bestimmen und prägen lassen. Und zwischen diesen Bereichen oder Reichen ist die Sünde, welche ein eben tiefer Graben darstellt, der eben ohne Hilfe gar nicht überwunden werden kann. Das hat also auch zunächst nichts mit moralischem Verhalten zu tun, sondern eigentlich umgekehrt ist das moralische Verhalten eigentlich nur die Folge zur Zugehörigkeit zur Welt oder zum Reich Gottes. Und für Paulus leben wir als Christen in dieser geistigen Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Welten, nicht in einer Auseinandersetzung von unterschiedlichen Meinungen oder Weltanschauungen, sondern von geistigen, übermenschlichen Mächten auf der einen und auf der anderen Seite. Und das vergesse auch ich immer wieder und das tut mir auch leid. Oder man streitet sich über eigentlich unwesentliche Dinge, irgendwie über die Politik. Das ist natürlich ein gutes Thema, wo man sich streiten kann, ist sich nicht einig und kommt womöglich noch in Rage und vergisst dabei das Wesentliche, das, worauf es wirklich ankommt. Und Paulus schreibt ja nicht einfach so umsonst, dass sich unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut richte, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Und es gibt diese übermenschlichen Geister zwischen Himmel und Erde natürlich auch tatsächlich. Und auch wenn jedem von der Aufklärung geprägten vernünftigen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Menschen sich die Haare vielleicht auf den Kopf sträuben werden, wenn sie das so etwas hören oder so etwas lesen. Durch die Aufklärungsbewegung im 18. Jahrhundert, die auch die Kirche natürlich stark beeinflusst hat, wurde vieles, was nicht erklärbar war, einfach ignoriert, beiseite geschoben und man beschränkte sich auf das rational Erklärbare, auf das Sichtbare, nach dem Motto, ich glaube nur, was ich sehe. Manchmal lüftet Gott den Schleier ein wenig und gewährt Menschen Einblick in seine Wirklichkeit, in die Welt Gottes, die uns normalerweise verborgen ist. Im Alten Testament gibt es dazu einen unglaublichen oder unglaublich eindrücklichen Bericht, und zwar geht es um Elisa, der in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus ein Prophet in Israel war. Und bei der Geschichte, die da geschildert wird, sind wieder einmal nicht so friedliche Zeiten. Es geht offenbar um Grenzstreitigkeiten und die werden normalerweise militärisch gelöst. So auch in diesem Fall. Und zwar ist es so, dass der König von Aram einen Hinterhalt legt, indem er auf das ahnungslose israelische Heer wartet. Aber dieses israelische Heer ist gar nicht so ahnungslos, wie man das menschlich gesehen vermuten würde. Denn Elisa kennt den Ort, an dem die Aramäer da geduldig auf die israelische Armee warten, weil Gott ihm das offenbar oder offensichtlich offenbart hat. Und er informiert natürlich den König Israels darüber. Auf diese Art vereitelt Elisa die Strategie der Aramäer, und zwar nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Und das ist natürlich dem Oberhaupt der Aramäer auch aufgefallen, und er versammelt seine Militärobersten, seine Generäle und fragt sie, wer ist der Spion in unseren Reihen? Er konnte sich das ja nicht anders erklären, der jeden unserer Hinterhalte an den König Israels verrät. Aber einer der Heerführer spricht dann zu ihm und verrät ihm den wahren Grund. Da sprach einer, das habe ich wieder drauf, da sprach einer seiner Knechte, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Das ist natürlich eine ganz andere Liga von Spionage, und da werden wahrscheinlich auch heutzutage noch Geheimdienste froh, wenn sie so jemand in ihren Reihen hätten. Nun ist für die aramäische Armee natürlich klar, was sie machen müssen, nämlich Elisa aufspüren und ihn dann dingfest machen. Dann ist das Problem dann gelöst. Denn wenn sie ihn haben, dann bekommt der König Israels auch keine geheimen Informationen mehr über das, was Aram vorhat. Und Elisa ist schnell aufgespürt. Er hält sich in einer Stadt, Dothan genannt, auf. Und Arams König verliert da keine Zeit und lässt die Stadt in der Nacht umstellen mit einem großen Heer samt Streitwagen und einem Menge Reiter, wie es in der Schrift heißt. Und jetzt kommt eigentlich erst das Unglaubliche. Als es nämlich hell wird am nächsten Morgen, kommt der Diener von Elisa geht da zur Tür aus und sieht die riesige Übermacht des aramäischen Heeres und bekommt es verständlicherweise ein wenig mit, wahrscheinlich ziemlich viel mit der Angst zu tun. In den Versen 16 und 17 lesen wir aber dann Folgendes. Er, und zwar ist es Elisa, sprach zu seinem Knecht oder Diener: Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Elisa weiß schon die ganze Zeit, dass nämlich Gott in Gottes unsichtbarer Wirklichkeit eine noch viel größere Armee auf ihrer Seite steht. Er weiß das und vertraut das und vermutlich, das wissen wir nicht, ohne dass er dieses Heer quasi physisch sehen muss. Auch Daniel hat den Schutz der Engel erlebt, als er in der Löwengrube war, denn er konnte sagen: Mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mich nicht verletzt haben. Engel haben also die Macht, konkret in die sichtbare Welt einzugreifen und Gläubigen, die in Not sind, zu Hilfe zu kommen, wie das bei Daniel der Fall war. Gott hat beispielsweise auch zwei Engel gesandt, um die dann Lot und seine Familie aus Sodom geführt haben, bevor dann das schreckliche Gericht über diese Stadt gekommen ist. Und Gott hat auch Mittel und Wege, seine Diener ans Ziel zu bringen. Einzigartig ist da die Geschichte von Elia, der mit Elisa unterwegs war. Die beiden werden häufig verwechselt, haben zur gleichen Zeit gelebt. Und Elisa war quasi so der Nachfolger von Elia eigentlich, oder? Und während sie zusammen gingen, heißt es dann plötzlich, und zwar im 2. König 2,11, und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Das ist jetzt keine Szene aus einem Science-Fiction-Film, das ist tatsächlich hier auf dieser Erde passiert. Elia hat von jetzt auf gleich, ohne zu sterben, die sichtbare Welt, die 3D-Welt sozusagen verlassen und ist in die unsichtbare Welt eingetreten. Ich bin mir fast sicher, dass auch ihr schon übernatürliche Erlebnisse hattet, vielleicht nicht gerade in einer Löwengrube, oder dass ihr da aufgefahren werdet, sonst wärt ihr ja nicht da. Aber doch etwas, was einfach rational nicht erklärbar ist. Ich hatte ganz zu Beginn meiner Autofahrerzeit ein solches Erlebnis, das eigentlich schwer zu schildern ist, weil es eh niemand irgendwie glaubt. Und zwar bin ich in Bern, habe ich damals in Nähe von Bern gewohnt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, die Bierhübeli-Kreuzung in Bern. Das war damals jedenfalls eine ganz unangenehme Kreuzung, die irgend so noch an der Steigung auf verschiedenen Seiten gelegen ist, unübersichtlich, extrem verkehrsreich. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Heute ist wahrscheinlich ein Kreisel dort, keine Ahnung. Jedenfalls stand ich an dieser Kreuzung mit meinem Opel KDC und war heillos überfordert. Das war wirklich ganz zu Beginn. Habe ich noch mit dem Schalten wahrscheinlich noch, war ich noch voll auf. Beschäftigt und konnte quasi und dann kommt noch dieser Verkehr dazu. Jedenfalls stand ich dort um diese Kreuzung und habe ich die Nerven verloren, offenbar. Oder? Bin einfach losgefahren nach dem nicht sehr empfehlenswerten Motto, einfach Augen zu und durch. Das ist beim Autofahren eher nicht, wirklich nicht angeraten. Aber ich fand mich plötzlich unversehrt auf der anderen Straßenseite, also auf der anderen Seite der Kreuzung. Und wie gesagt, das lässt sich fast nicht beschreiben. Ich weiß einfach, dass ich entgegen aller Wahrscheinlichkeit bin ich dort unbeschadet angekommen. Es hat nicht einmal jemand gehupt. Oder? Also, es ist, wie gesagt, sehr schwierig zu beschreiben. Das war einfach so. Oder? Das war fast wie im Traum und irgendwie wie der DeLorean da aus Back to the Future da irgendwie einfach überzeugt, nur dass mein Kadett, glaube ich, 40 PS hatte. Oder? Das war etwas ein unglaubliches Erlebnis und ich bin überzeugt, es gab auch andere Situationen, wo einfach Engel an meiner Seite standen und ja, für mich eingestanden sind. Gibt es dann aber auch nicht auch die bösen, unsichtbaren Mächte, von denen in Epheser 6, 12, den wir schon gesehen haben, die Rede ist? Selbstverständlich gibt es die natürlich auch und die meisten von uns haben sicherlich auch schon mit diesen eher finsteren Mächten oder sehr finsteren Mächten Bekanntschaft machen müssen. In seinem Buch mit dem interessanten Titel Dienstanweisungen an einen Unterteufel macht C.S. Lewis folgende treffende Bemerkung. Er schreibt: Es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Sie begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Die Taktik des Teufels und seiner Helfer ist vielschichtig und raffiniert und es ist gut, wenn wir unseren Gegner kennen, auch besonders noch, wenn er noch unsichtbar ist und wenn man weiß, mit welchen Mitteln er eben gegen uns kämpft und was er beabsichtigt. Das größte Ziel der finsteren Mächte ist eigentlich ganz einfach, nämlich uns davon abzuhalten, an Jesus zu glauben und sich von ihm leiten zu lassen. Und ganz konkret macht der Satan dies unter anderem, das kennt ihr ja das meiste eigentlich, davon ist alles steht so in der Bibel. Also er streut Irrlehren, er möchte uns durcheinander bringen, auch durch Irrlehren, damit dass dies unseren Glauben schwächt. Er möchte natürlich die Gläubigen auseinanderbringen. Auch da ist er ein Meister darin. Es ist wichtig, dass wir das erkennen können. Er möchte uns durch Leiden und Verfolgung mutlos machen. Er möchte Zweifel streuen. Auch das ist eine ganz raffinierte Taktik, damit man sich irgendwie Fragen stellt, ja, das kann doch irgendwie, kann das schon alles nicht sein. Er möchte uns zur Unmoral verleiten. Er verstellt sich, um Gläubige in die Irre zu führen. Das Schaf im Wolf, nein, das umgekehrt, der Wolf im Schafspelz. So. Dann möchte er Fallstricke auslegen, damit man nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und er möchte die Gemeinschaft unter Gläubigen verhindern. Und Paulus ist davon überzeugt, dass wir Menschen allein nicht in der Lage sind, diese Macht zu besiegen. Und deswegen gibt es auch in Epheser 6 ist die göttliche Waffenrüstung beschrieben, die unter anderem das Gebet und das Wort Gottes umfasst. Wichtig ist zu verstehen, dass wir diese Kraft nicht in uns selbst haben und die müssen wir auch nicht in uns selbst haben, sondern im Herrn. Seien wir uns also bewusst, dass es in der unsichtbaren Welt nicht nur die helle Seite des Lichts gibt, von der wir ja auch gerade gesungen haben, sondern auch jene der Finsternis, über die der Satan, der Fürst der Welt, noch herrscht. Seine Absichten sollen wir zwar kennen und erkennen, und seine Tricks, aber es ist, scheint mir wirklich ganz wichtig zu sein, wie es auch C.S. Lewis formuliert, schauen wir ins Licht und nicht in die Finsternis. Beschäftigen wir uns mit Dingen, die aus dem Licht kommen und nicht mit jenen, die der Finsternis entspringen. Satanisten, was machen die? Sie alle glauben und wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Doch statt sich dem Licht Gott hinzuwenden, schauen sie lieber in die Finsternis, in die Welt des Satans und der Dämonen. Und ihre Taten und Worte sind dann auch dem entsprechend. Bei Jesus.ca habe ich einen Artikel mit Fragen gefunden, wo wir uns selbst prüfen können, wie sehr wir dem materialistischen Gedankengut unserer Zeit verfallen sind oder eben nicht und uns selbst hinterfragen können, wie wir es ganz praktisch mit der Realität des Unsichtbaren, wie wir das handhaben. Die 5 Fragen sind zum Teil relativ speziell und es gäbe wahrscheinlich noch 100 ähnliche Fragen. Ich möchte einfach die vorlesen, die in diesem Artikel erwähnt sind. Die erste Frage lautet, suche ich eher im Internet oder im Gebet nach innerer Klarheit? Verbringe ich mehr Zeit damit, über Politiker zu schimpfen, als für sie zu beten? Ziehe ich eine geistliche Komponente in Betracht, wenn ich von Straftaten in meinem Umfeld höre? Machen mich negative Aussagen über den christlichen Glauben eher wütend oder eher traurig? Und wie reagiere ich auf die hereinbrechenden, gottlosen Ideologien unserer Zeit? Da sind wir ja leider sehr gut bedient im Moment. Blicke ich auf die gottlosen Menschen in Anführungs- und Schlusszeichen? Oder erkenne ich den unsichtbaren Gott, der über allem steht? Und Christen, die mit der Realität unsichtbarer Mächte rechnen, das sind hoffentlich wir alle, mögen ganz unterschiedlich sein, so wie Menschen eben unterschiedlich sind. Aber eine Sache haben wir in jedem Fall gemeinsam, das Gebet. Beim Forschen in der Geschichte stoßen wir immer wieder auf Frauen und Männer, die durch ihr Gebet einen Einfluss auf den Verlauf der Geschehnisse hatten. Und es ist wahrscheinlich, dass das Werk der meisten wirkungsvollen Fürbitter im Verborgenen geblieben ist oder im Verborgenen bleibt. Um bösen Mächten die Stirn zu bieten, gehört auch das Einstehen für die Wahrheit eben dazu. Und das Wissen, dass wir die Kraft dafür aus unserem Glauben an Jesus Christus haben. In seiner letzten Predigt hat Florian Sontheimer über den Missionsbefehl ja gesprochen. Und bevor Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag erteilt hat, sagte er zu ihnen in Matthäus 28, 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, also den 11 Jüngern, und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist sehr wichtig und sehr tröstlich zu wissen. Jesus ist der Sieger und er hat das letzte Wort. Keine Macht kann seine Leute überwältigen, die mit ihm verbunden sind. Und nichts ist für ihn unmöglich. Doch wir sollen auch beachten, dass seine Macht noch nicht voll sichtbar ist und dass er eben auch dem Bösen, auch das lesen wir in der Bibel, noch Spielraum lässt. Aber wir dürfen auch wissen, und damit möchte ich abschließen, was er seinen Jüngern nach der Auftrags-, also nach dem Missionsbefehl noch gesagt hat, in Vers 20. Dort lesen wir, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das dürfen wir für uns wirklich in Anspruch nehmen und sollten wir nie vergessen, was das gilt auch für uns, er ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Weltzeit.